brauche wieder einen Zettel. Das ist, ja, das Geld, das ist nicht mein Thema, Geld. Ich bin der Kreative und fang auch lieber mit der Geschichte an, die wirklich, wirklich eine zu Herzen gehende Geschichte ist, die so voller Liebe ist einerseits, aber auch so voller Verzweiflung und Frage zeigen, dass man sich beim Zuschauen die Frage stellt, wie packt die Frau das? Wie ist das möglich, dass das überlebt werden kann? Klingt drastisch, ja, ist es ja auch. Eine Geschichte, die leider hunderttausendfach vorkommt in Deutschland. Seid gespannt. Gespannt bin ich auf eure Reaktionen, was meinen Aufruf zur finanziellen Unterstützung betrifft. Wir brauchen finanzielle Unterstützung. Wir gehen ins nächste Jahr. Und wie in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, möchte ich auch jetzt wieder euch um unsere Unterstützung bitten, damit wir die Sendungen und die ganzen Projekte, die wir starten, auch durchziehen können im Jahr 2025. Für diese Geschichte zum Beispiel sind wir nach Graz gefahren. Graz, lockere knapp 800 Kilometer, einfach, und haben dort aufgebaut. Wir haben Menschen getroffen, haben so viele Stories aufgezeichnet und sind dann über München, Weil im Schönbuch, Reutlingen, wieder zurückgefahren. Und damit wir solche Geschichten wie jetzt auch die folgende veröffentlichen können, bitten wir euch um eure Unterstützung. Vielen Dank. Und wir sind ein eingetragener Verein, das heißt, es gibt eine Spendenbescheinigung, es ist alles offiziell. Punkt soll reichen. Wir sind euch dankbar. QR-Code führt euch auf die Infoseite von unserer Homepage. Hinten ist die Infotafel, wo nochmal die Bankverbindung aufgeschrieben ist. Zur Geschichte. Ihr Mann ist auf Geschäftsreise, der soll am Abend kommen und sie bereitet alles vor. Das ist fast wie im Film oder im Buch, dass sie ein tolles Fleisch macht und also ein tolles Essen, Rotwein einschenkt. Und während sie da fast fertig ist, tönt ein SMS durch den Raum und sie geht hin. Und dann ist ihre Welt von jetzt auf nachher komplett, komplett zerstört. Und alles Weitere geht zum Film. Katja, wenn du einen Klingelton hörst, nicht WhatsApp, so wie der, sondern eine SMS, wie der, hast du ein Flashback an früher oder macht das gar nichts aus, wenn du so einen Ton hörst?
Na, macht mir nichts mehr aus.
Ich frage deshalb, weil du schreibst einen Satz, dass du eine SMS bekommen hast von deinem Ex-Mann. Und zwar alles aus. Kannst du uns da mit reinnehmen in die Zeit oder ist das zu heftig?
Na, das passt schon. Das geht. Das ist jetzt über neun Jahre her und es war Freitagabend. Ich habe gerade eine Flasche Rotwein aufgemacht, habe Steak gekocht, weil es das erste Wochenende nach drei war, wo er wieder mal zu Hause war. Und ich habe die Kinder ins Bett gebracht, die Jüngste war 3, dann mein Sohn war 9 und die anderen 2 Mädels waren 12 und 14. Und ich schaue aufs Handy und es war Karton, deswegen habe ich da nicht so ein Problem. Aber es ist dann eine Nachricht gestanden, ich mir dachte, ich sehe nicht recht, hat mir mein damaliger Mann eben geschrieben, liebe Katja, liebe Kinder, es tut mir leid, ich kann nicht mehr zu Hause wohnen, da ich eine Beziehung zu einer Therapeutenkollegin habe. Werde weiter als Vater für euch da sein. Das war's. Nach 21 Jahren.
Nach 21 Jahren?
Mhm. Ohne irgendwas.
Das wäre meine Frage gewesen. Gab es da im Vorfeld Spannungen, dass du dachtest, naja, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann fähren wir die Ehe in die Wand? Oder war da nie?
Nein, ich habe schon gesagt, wir könnten einmal wohin gehen, einfach, dass wir zusammen reden, weil mir schon vorkommen ist, die Gespräche sind immer oberflächlicher geworden. Er war immer mehr weg, aber in jeder Ehe rauft man sich zusammen. Also ich habe jetzt unsere Ehe nicht als schlecht oder so empfunden und er hat das auch gesagt, eigentlich war die Ehe nicht schlecht, Ich habe es als gut empfunden. Mhm. Nein, das war total überraschend. Er hat nie irgendwas gesagt, dass irgendwas nicht passt oder er war weg.
Hattest du nicht gedacht, das ist ein Witz?
Nein. Dafür kenne ich ihn zu gut.
Was hast du dann gemacht, als du das gelesen hast? Das muss man ja realisieren. Da steht aus und vorbei.
Nein, das habe ich noch nicht genau gewusst. Ich habe mir gedacht, das schaffen wir. Also habe ich immer gesagt, wenn du das jetzt brauchst, dann ich stehe zu dir und ich warte. Und wenn das aus ist oder so, ich bin da, ich warte auf dich. Aber wie ich das gelesen habe, die ersten paar Minuten, habe ich nur gesagt, nein, Jesus, nein. Die ganze Zeit, ich habe gar nichts anderes sagen können. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen gehabt. Das war wirklich, als ob du fällst und du fallst ins Bodenlose. Da ist nichts. Zuerst. Ja, ich habe es den Kindern dann auch nett gesagt an dem Abend. Also die zwei Mädels waren noch wach, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, ich habe nur gesagt, der Papa kommt später heim oder so, weil sie gefragt haben, ob er noch kommt. Ich glaube, sie haben an meinem Gesicht gesehen, dass irgendwas nicht passt hat, aber sie haben dann nicht weitergefragt und das habe ich ihm dann am nächsten Tag also nicht abgenommen, das hat er den Kindern zu sagen gehabt.
Wann hast du ihn das nächste Mal gesehen, nach dieser SMS?
4 Stunden später. Der ist dann doch noch gekommen, weil seine Freundin ihn geschickt hat, damit ich mir nichts antue. Und ja, es hat dann, also wir sind zusammen schlafen gegangen. Er hat mir eine Schlaftablette gegeben.
Er lag im gleichen Bett.
Ja. Ja, genau. Und ich habe aber nicht schlafen können, weil ich mir gedacht habe, das ist die letzte Nacht, wo er neben mir liegt. Das war auf eine Art, es war ein bisschen makaber, aber ich habe da Abschied genommen, weil er auf das Angebot, das ich auf ihn warte, gleich gesagt hat, nein, er will das nicht mehr und es ist vorbei.
Gab es am Anfang den Gedanken zu sagen, ich verabschiede mich aus dem Leben?
Nein, nee. Ah, nee. Vor allem nicht, wenn du 4 Kinder hast. Aber ich habe das auch so in dem Sinn noch nie gehabt. Ich lebe gern.
Und dann liegt er neben dir und schläft.
Mhm. Das war grauslich eigentlich.
Und morgens steht er auf und die Kids kommen, hallo Papa, fallen ihm um den Arm, um den Hals, in den Arm, so ist richtig. Und dann sagt er, setzt euch mal.
Na, ganz so war es nicht. Er hat die Älteste in ein Café eingeladen und dann hat er dort gewarnt. Also es war ein bisschen schräg, aber die Zweite hat die Tür zugehaut. Der Bub hat nur gewarnt und die Kleine, die hat noch nicht wirklich reden können, die hat, wie er zu mir gesagt hat, ich kann jetzt dann einmal zum Warnen aufhören, zum Weinen, hat sie zu ihm gesagt, er hat sie auf dem Arm gehabt, Papa, Mama, bis sie gestorben ist. Also die Mama ist ein bisschen gestorben. Das hat sie so formuliert und genauso hat sie. Absolut. Absolut. Und so hat sie es angefühlt. Ich war komplett taub. Also ich habe probiert spazieren zu gehen, ich habe mich im Wald in Gatsch gelegt, das war Mitte März, ich habe überhaupt keine Kraft gehabt. Also ich habe dann, 12 Kilo in den nächsten Wochen verloren. Es ist einfach alles ist auf dem Kopf gestanden. Ich habe 4 Monate lang geglaubt, dass ein Schwert in meinem Rücken steckt, also die Nerven einfach. Ich habe mich dann medizinisch begleiten lassen, eine Psychopharmaka kriegt, ganz leicht, aber trotzdem bin mehr gelaufen als sonst, also war ganz viel Laufen und ja, das war im Nachhinein, denke ich mir oft, weiß nicht, wie ich das gut geschafft habe, weil er ist fast jeden Tag noch gekommen, ist dann immer gefahren, das war immer das Herz hofft und das ist den Kindern auch so gegangen, das war immer, das war nicht einmal verlassen werden, sondern irgendwie immer wieder gefühlsmäßig.
Jedes Mal, wenn er da war?
Ja, das war schier, weil es waren ja noch Sachen zu Hause und ich war dann aber im Frauenservice, die haben mich beraten und rechtlich beraten, auf was ich schauen soll, dass ich ihm ja nicht die Sachen vor die Tür stelle und so, weil das könnte dann so ausgelegt werden, als ob ich ihn rausschmeiße. Also das waren so viele Kleinigkeiten, dann die Finanzen habe ich auf die Reihe bringen müssen und den Garten. Ich habe 8 Hühner gehabt, also das war dann auf einmal so viel zu tun und meine Kraft war aber so klar. Und da war das dann wirklich ein Geschenk, dass ich Freunde gehabt habe, die wirklich anpackt haben oder mir Essen vorbeigebracht haben.
Bricht da nicht alles ab, auch der Glaube?
Also bei mir nicht. Im Gegenteil, ich würde die Ehe jetzt nicht per se als schlecht bezeichnen, aber ich habe mich sehr allein gefühlt in der Ehe oft. Also insofern war es wahrscheinlich nicht gut, aber und diese Einsamkeit hat mich immer zu Gott gebracht, weil der hat mich verstanden. Und mit dem war ich immer im Gespräch irgendwie und jetzt vermehrt, also ich habe vor dem gewarnt, also vor Gott. Ich war einfach wie ich bin. So habe ich das gelernt als Kind und das hat sich auch gehalten, dass ich zu ihm immer, egal wie es mir geht, egal was ich gemacht habe, immer kommen kann. Er hat immer Seine Arme sind immer offen für mich.
Hattest du ein Ritual die erste Zeit, das dich irgendwo mit durchgetragen hat? Oder?
Mhm. Ich habe also 3-mal am Tag mit den Kindern beim Essen eine Kerze anzündet, auf der ist Friede gestanden.
Friede? Und wir,
Friede. Mhm. Und wir haben immer den Papa gesegnet für seinen Weg und dass er gute Entscheidungen trifft. Und
fiel dir das nicht schwer, Entschuldigung?
Also
rein emotional könnte man denken, dich segne ich nicht, sondern dir wünsche ich das Finanzamt an der Hals oder irgendwas. Ne?
Nein, ich habe den ja geliebt. Also von Anfang bis Ende. Und ich wollte mit dem alt werden. Das war ja der Vater meiner Kinder. Und man kennt sie nach 22 Jahren in- und auswendig. Mhm. Nein, gar nicht. Es ist im Nachhinein dann so ein halbes Jahr später, wenn du mit dem Schmerz deiner Kinder immer konfrontiert bist, dann wächst auch die Wut. Und dann war es wirklich sehr viel Selbstdisziplin, nicht schlecht, über ihn vor den Kindern zu reden. Aber ich denke mir, wir sind die Erwachsenen und das müssen wir irgendwie auch auf die Reihe kriegen. Oder ich brauche Freunde, wo ich mich auskotzen kann und in dieser Kacke nicht allein sitze. Also ich brauche schon einen Platz, wo ich ehrlich sein kann. Aber für mich war das in dieser ersten Zeit wirklich Gott. Ich habe auch jeden Vormittag, wenn die Kinder in der Schule und im Kindergarten waren, gesungen. Das habe ich davor nie so gemacht und danach auch nicht wirklich. Also immer wieder mal ein bisschen mit Gitarre, aber ich habe vor allem 2 Lieder gesungen. Und zwar war das ein uraltes Kirchenlied, Jesu, meine Freude. Ich glaube, das müsste auf meinem Grabstein stehen, denke ich mir gerade. Ich finde den Text einfach so berührend. Und da kommt eine Textzeile vor, wo steht, denen, die ihn lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Und das war, ich habe das Lied 40 Jahre lang nie mehr gehört oder gesungen, aber an das habe ich mich irgendwie erinnern können und das habe ich jeden Tag gesungen und habe gewarnt und gelacht und gewarnt und gelacht. Das war so ein Wechselbad der Gefühle, weil ich gewusst habe, mein Leben wird gut werden. Egal, ob mit oder ohne ihn.
War das ganz fest in dir drin?
Ja, dass total.
Du wusstest, mein Leben wird gut?
Ja, absolut.
Oder war das nur so ein Spruch, den du dir immer mantramäßig, komm,
mein Leben Nein, wird gut? Nein, gar nicht. Nein, das wäre nicht ich. Also ich kann mir nichts vormachen. Ich bin nicht so. Ich sage, wie es ist. Und ich war einfach zutiefst davon überzeugt, Gott haltet mich. Mein Leben ist in seiner Hand. Ich habe das über Jahre und Jahrzehnte kultiviert. Also das ist jetzt nicht plötzlich da gewesen. Und ich bin schon durch viele Tiefen mit Gott gegangen davor, 2 Kinder verloren, war oft allein und ja, auch schon als Kind würde ich sagen, wo ich oft alleine war, dass ich mich echt auf Gott geschmissen habe, auf gut Deutsch, weil sonst keiner da war.
für die Leute, die das jetzt nicht so praktizieren, wie geht auf Gott werfen?
Ach ja, Wahnsinn, für die Phrase. Entschuldigung.
Ich habe nur zitiert.
Ich will auf Gott hauen, ja. Also das ist, ich bin so, wie ich bin und so komme ich zu Gott. Und das ist es. Er kriegt mich mit meinem ganzen Müll, mit meiner ganzen Wut, mit der ganzen Emotion, mit allem. Mhm. Pur. Also so, wie ich bin.
Du machst ihm nichts vor.
Nein. Will er auch nicht. Was hat er davon? Er ist ja die Wahrhaftigkeit in Person. Er ist ja Ehrlichkeit und Freiheit und das verkörpert sie. Also, ja. Wenn ich in seinem Ebenbild gemacht bin und er echt ist, dann darf ich echt sein. Also, weißt, wenn er nicht kleinlich ist, dann bin ich nicht kleinlich, hoffentlich, oder?
Und dann war er weg, dein Mann, um wieder zurückzukommen, dein Mann. Und wie ging es dann weiter so als in die nächste Phase?
Ja, die war ziemlich hart, weil einfach ganz viel neu organisiert werden hat müssen. Ja. In diesem Gefühlschaos, in dieser völligen Überforderung und auch in dieser Schwäche. Also ich war körperlich zuerst einmal komplett schwach und perspektivenlos. Wir haben einen riesen Kredit auf dem Haus gehabt. Er verdient zwar gut und er hat auch für die Kinder, also er hat das auch weiterzahlt, er hat auch meinen Unterhalt weiterzahlt. Das ist auch dann später in der Scheidung so ausgemacht gewesen. Aber trotzdem, ich habe mit Geld nicht wirklich gut umgehen lernen. Ich habe mit Geld nicht wirklich gut umgehen können, weil ich es nie gelernt habe, wirklich. Und warte mal, die Frage brauche ich nochmal.
Nach dem ersten Chaos, wie ging es weiter? Kam er noch öfter dann hierher ins Haus? Oder?
Ja, ein Jahr lang circa, weil ich gedacht habe, das fällt den Kindern dann leichter. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen, aber. Also heute würde ich mich, glaube ich, besser abgrenzen, aber ich habe die Kraft nicht gehabt. Und ich habe ja immer noch gehofft, monatelang, dass er wieder kommt, obwohl ich gemerkt habe in meinem Herzen, bah, selbst wenn er jetzt sagen würde, er wird zurückkommen, wird mein Herz ein paar Monate brauchen, dann war es plötzlich ein halbes Jahr, dann war es ein Jahr. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich glaube, es wird jetzt 2 Jahre dauern, bis da wieder was Neues aufgebaut werden hätte können. Und es hätte was völlig Neues sein müssen. Einfach so weitermachen wie davor, dass da war ich dann schon innerlich irgendwie weiter und bin auch draufgekommen, dass ich viel zu sehr irgendwie immer um ihn gelebt habe, aber das war mir nicht bewusst. Ich habe jetzt mein Leben nicht schlecht empfunden oder so mit ihm oder eingeengt, also ich habe viel Freiheiten gehabt, aber trotzdem in mir selber, das habe ich so gemerkt, dass ich, sobald er weg war, eigentlich da angeknüpft habe, wo ich mit 21, 22 war und irgendwie wieder ich selber geworden bin, falls das Sinn macht. Also
das macht sehr, sehr wohl Sinn. Das heißt, du hast eine andere Persönlichkeit an den Tag gelegt, als du vor der Hochzeit heirat warst.
Ja, das war ein bisschen das, glaube ich, was ich auch von zu Hause mitgekriegt habe, dieses Untertan sein. Also ich bin zum Beispiel 12 Mal in 9 Jahren mit ihm umgezogen, bis ich dann selber eine Lebensberaterausbildung gemacht habe und die Therapeutin gesagt hat, jetzt lass ihn einmal pendeln, warum ziehst du ihm immer hinterher so ungefähr? Und das, da habe ich dann drauf bestanden, da war ich mit dem dritten Kind schwanger, wir haben da gerade in London gewohnt, dass wir jetzt ein Haus kaufen und ich mich weigere, nochmal umzuziehen, das geht nicht. Mit 3 Kindern. Es war dauernd die Kindergärten und.
Das ist für die Kids auch schwierig, ne?
Ja, Wahnsinn. Ja. War nicht so ohne, aber jetzt wohne ich seit fast 19 Jahren in dem Haus und.
Fühlst dich
das
wohl.
Passt. Ja, genau, ich fühle mich wohl.
Wie ging es weiter, Katja? Dann
ja, ich habe dann den Jason kennengelernt. Das ist jetzt mein Mann, um das vorwegzunehmen. Aber den habe ich gekannt, der war bei uns in der Kirchengemeinde im. Genau, seine Frau, die leider an Krebs gestorben war in der Zwischenzeit auch, war eine gute Freundin von mir gewesen. Und wir haben gemerkt, wir haben viele Ähnlichkeiten. Also unsere Kinder waren in der gleichen Schule, wir sind beide durch ein Trauma gerade durch, sind beide in Therapie. Er war in Trauerbegleitung und ich eben in Seelsorge. so wie Psychotherapie auf christlich. Und habe dann, ja, wir haben gute Gespräche gehabt, die sind gleich sehr, sehr tief gegangen. Und ich habe ja auch gewusst, dass er ein super Mann ist von meiner Freundin, der hat sie 6 Jahre begleitet.
Und bis zum Tod? Mhm. Der hat sie 6 Jahre bis zum Tod begleitet.
Und wenn du die Statistiken anschaust, wie viele Männer da abspringen schon im ersten Jahr, es ist erschreckend, wirklich. Ja, deswegen habe ich da irgendwie so ein Grundvertrauen auch gehabt. Also, weil man kennt es ja, denken, boah, du bist einmal verlassen worden, du gehst nicht mehr in Beziehung ein. Aber das war überhaupt nicht so. Ich habe meinen Kindern immer versprochen, weil die haben gefragt, was ist, wenn du nochmal heiratest und mag der Mann uns dann? Und habe ich gesagt, nein, ich würde nur eine Beziehung eingehen, wenn der euch so mag, wie er mich mag. Und ja.
Denkt man da nicht, wenn man verlassen wurde, erstens, was habe ich alles falsch gemacht?
Absolut.
Bis dahin, dass man sagt, wenn da nochmal einer kommt, oder eine, je nachdem, das hält nicht mehr. Also dieser Zweifel,
ja,
diese Grundunsicherheit, also, die immer da ist, die ja vorher nicht da war. Ja, du sagtest, es war alles da, wunderbar. Ja. Und jetzt gehst du so ein Tal, so ein Traumatal, Tal, und bleibt da nichts zurück, indem man sagt, kann ich mich überhaupt noch auf eine Beziehung einlassen und fallen lassen? Vertraue ich diesem anderen? Mhm. Oder wie war das bei dir?
In einem Satz würde ich sagen, es ist viel Arbeit. Es ist nicht mehr so, wie es war. Es ist viel Zerbruch da. Aber ich weiß nicht, ob du diese Kintsugi-Töpfer-Technik kennst, die in Japan, wo sie absichtlich Tongefäße zerbrechen und es dann mit Gold füllen.
Die Riss.
Genau.
Puzzleteilchen.
Mhm. Genau, und so ein bisschen fühle ich mich. Es ist nicht mehr heil in dem Sinn, aber es ist schön. Und diese Risse kehren dazu zum Leben. Es gibt nicht das perfekte Leben. Und ich habe das so probiert, zu kontrollieren, gut zu erziehen, alles abzusichern, immer zu putzen, keine Ahnung. Es war purer Stress, wirklich. Immer zu performen auf der Art.
Ja, und wenn er weg war, musstest du ja gar nicht mehr performen. Ne?
Bitte?
Wenn er weg war, musstest du nicht
mehr. Ja, also naja, dann mal, nicht mehr, genau. Ja. Dann habe ich mich mal entspannt. In dem Sinn, natürlich habe ich mehr zu tun gehabt, aber, oder Neues zu lernen gehabt, aber es ist ja befriedigend, wenn du merkst, bah, du schaffst es, du schaffst viel mehr, als du gedacht hast. Aber das stimmt, am Anfang war ich mega überfordert und habe total die Schuld bei mir gesucht. Also, der würde mich ja nicht verlassen, wenn es keinen Grund gäbe, habe ich gedacht. Da habe ich mir gedacht, ich bin zu dick gewesen, ich bin zu, keine Ahnung, vorlaut, ich bin zu konfrontativ, ich bin zu, aber die Dinge war ja nur, weil ich mich nicht gehört und gesehen gefühlt habe. Also ich habe ja probiert zu reden oder zu fragen, wie es geht, aber wenn nichts kommt, dann wird man automatisch vielleicht lauter oder verzweifelter, keine Ahnung. Und ja, natürlich habe ich mir das gedacht, vor allem, wenn ich angefangen habe, mich zu vergleichen mit dieser Freundin, die 11 Jahre jünger war, die total dünn war, die hübsch war. Also das war so, wenn du die selber dann nicht so wahrnimmst und die dann noch vergleichst, also vergleichen ist ja der Dieb der Freude und immer schlecht. Also das hat nicht viel gebracht. Und ja, ich glaube, dass wir Frauen prinzipiell immer bei uns die Schuld oder eher bei uns die Schuld suchen und dann uns gegen uns selber wenden.
Du sagtest vorher ein Wort, zwei, viel Arbeit. Mhm. Wie hat das ausgesehen?
Du meinst, was mache ich da immer noch?
Okay.
Na, ja, also.
Ist
ja
wichtig. Na, wer bin ich eigentlich?
Na, genau.
Welche Vorlieben, welche Gefühle, wo stehe ich? Das
was glaube ich?
Was glaub ich?
Genau, es sind viele Sachen, das stimmt. Ich habe gemerkt, mir macht Bewegung extrem viel Freude. Das habe ich irgendwie nie gemacht. Und im Nachhinein, also Jahre später, habe ich das erst analysiert. Wenn ich irgendwie lässige Sachen gemacht habe, habe ich immer den Eindruck gemacht, jetzt macht er Blödsinn. Also auf Englisch würde man sagen, if you play, you will pay. Also ich habe das so verinnerlicht, wenn ich einmal die Sau rauslasse oder wenn ich locker lasse, wenn es mir gut geht, wenn ich 3-4 Mal in der Woche ins Fitnesscenter gehe, dann macht er irgendeinen Scheiß. Oder das war einfach so verinnerlicht, aber das war mir nicht bewusst. Ich habe total zurückgeschraubt, immer bei mir geschaut, dass immer alles passt so. Und dann muss das ja mit ihm auch funktionieren, war mein. Also.
Wie kamst du dann auf diesen Trichter? Welche Schritte hast du unternommen nach deiner Trennung?
Ja, ich war eben selber in Therapie, ein Jahr, nochmal bei einer Therapeutin, weil ich 10 Jahre davor schon war, via Zoom, die war in London. Und Zoom-Gespräche auch mit, in Amerika mit Counselors, also Therapeuten. Unsere Gemeinde ist relativ klar und klein. Und unsere Gemeindeleiterin, die hat mich auch praktisch unterstützt und mit einer Freundin, also die sind zu zweit jede Woche gekommen, monatelang wirklich. Und wir haben zu dritt sozusagen Frauenhauskreis gehabt. Also wir haben keinen Hauskreis gemacht, wir haben einfach, die haben mir basically zugehört und mir diesen Raum gegeben, sein zu dürfen, wie ich war. Das war wertvoll. Und ich suche mir meistens auch Freunde, die mir ein bisschen herausfordern, oder einen Mann in dem Fall, die mich challengen zu wachsen. Ich mag diese Opferrolle nicht. Und ja.
Und wie geht's dir heute?
Total gut. Ich glaube wirklich besser als je zuvor.
Bist du näher an dir selbst, als du früher warst?
Ja, und ich empfinde es so, indem ich zu mir komme, habe ich viel mehr Kapazität für Gott. Dieses Er in mir und ich in ihm, das ist so eine Phrase, die öfter vorkommt, das erlebe ich so. Also das ist so untrennbar. Und dieses, da kann mich nichts davon trennen. Ich weiß nicht, es gibt ja diese Stelle irgendwo in der Bibel, gell, im Römer, glaube ich, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. Und das kommt mir vor, das habe ich so verinnerlicht und durch den Schmerz noch mehr. Weil da kann keiner hin, der es nicht selber erlebt hat. Und ich war die Erste, die in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis, also im Freundeskreis nicht, aber jetzt im Gemeindekontext oder in der Verwandtschaft eine Scheidung gehabt hat.
Wenn jetzt dir jemand gegenüber sitzt und steht in der Situation, in der du vor 9 Jahren warst, sprich der Mann ist weg oder die Frau ist weg, was würdest du demjenigen sagen? Ganz praktisch, was würdest du mir sagen, wenn dem so wäre? Was soll ich machen? Gibt es da überhaupt irgendwie einen Rat? Oder ist das wieder...
Also zuerst würde ich mir gar nicht viel sagen, sondern einfach da sein. Und ich weiß noch, wie mich das berührt hat, dass ich habe selber nicht wirklich warnen können. Also ganz am Anfang schon, aber dann nur, wenn ich massiert worden bin. Also mein Arzt hat mir Massagen verschrieben, da war unterhalb immer eine Pfütze, weil ich erst dann am Warnen habe können. Und ich habe das einfach als Kind schon so verinnerlicht. Wenn ich warne, dann kommt keiner. So war das ein bisschen. Und wenn Freundinnen mich umarmt haben und sie gewarnt haben, das hat mich total berührt, aber ich habe nicht warnen können. Ich habe einfach funktioniert. Also dieses Dasein und nicht klugscheißen, finde ich einmal sehr hilfreich. Und es hilft dir nicht, du bist ja noch jung, du schaust eh gut aus. Aber was mir total geholfen hat, waren die Männer meiner Freundinnen, die zu mir gesagt haben, weißt du was, du bist so eine coole Frau, es liegt nicht an dir, er ist einfach ein Depp. Weißt du, also ohne ihn jetzt schlecht machen zu müssen, weil er hat seine Gründe gehabt
und
er geht seine Prozesse. Aber das ist das, was mir wirklich geholfen hat zu sehen, ich bin vielleicht doch nicht ganz so verkehrt, wie ich in dem Moment es empfunden habe. Das war besonders und ja, nicht zu fromm daherkommen. Wirklich. Wirklich. Das kann so viel Schaden anrichten, glaube ich. Ja, für die Leute beten ist okay, aber wirklich eher zurückhaltend sein, weil du weißt nie, wie es in der Ehe genau ausgeschaut hat, wie es in dem Herzen ausgeschaut hat, wie Menschen gewachsen sind. Also dieses Urteilen ist absolute Scheiße. Um das hier mal in super fromm, so frisch von der Leber weg sagen zu können.
Bitte darum.
Ja, okay. Verstehen wir uns.
Ja, Katja, vielen Dank.
Gern.
Ganz herzlichen Dank. Die Beziehung zu Jesus. Was würdest du sagen, wer ist Jesus für dich?
mein allerbester Freund und ich empfinde ihn so wie den großen Bruder, den ich immer haben wollte, der mich mitnimmt auf dem Motorradl und Blödsinn macht und auf Bäumen mit mir sitzt.
Ach, wenn es bloß das Motorrad ist, da können wir auch mal eine Runde drehen.
Also ja, passt, das machen wir.
Vielen Dank, Katja. Danke. Vier Schlussfragen, packen wir die noch?
Die schaffen wir.
Welches Buch hast du nicht nur einmal gelesen und wenn ja, warum?
Durch den Schleier. Finde ich cool, weil das ein bisschen dieses unsichtbare Ökosystem beschreibt, das uns umgibt. Wenn man das in einem Satz so beschreiben kennt.
Das unsichtbare Ökosystem?
Ja, Ökosystem. Es ist, die Bibel beschreibt ja die unsichtbare Welt öfter oder erwähnt Engel und das wird in dem Buch dermaßen schön beschrieben, also in einer Ehrfurcht und es ist so schön und mich beruhigt so, weil ich in diesem Großen so gut aufgekommen bin und weil ich weiß, das Unsichtbare ist viel realer als dieses, was man sieht. Wird alles aufhören.
Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren, machen wir?
Zu negativen Gedanken, wo die erste Reaktion immer ist, ich bin so arm, mir fährt das und das stoppe ich gleich und probiere das mit Dankbarkeit zu ersetzen. Und das hilft immer. Ich kann leichter zu Rumkugeln Nein sagen, die es in Deutschland leider nicht gibt anscheinend. Wir haben übrigens, glaube ich, einen Kilosack, den man kaufen kann.
Mit Rumkugeln?
Mhm. Kriegst du einen Backel.
Ich trinke kein Alkohol.
Also ja, stimmt ja. Also okay. Na, also das schaffe ich mittlerweile nahe zu sagen.
Gut. Dritte Frage. Jetzt bin ich gespannt, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in diesen 5 Jahren, haben dein Leben definitiv leichter gemacht? Oder verbessert, sagen wir, verbessert. Ja, beides.
Prinzipiell davon auszugehen, dass Menschen es gut meinen und es so gut wie möglich probieren im Leben. Also, dass ihn innerlich nicht ständig so urteilt und bewährt. Mega anstrengend. Und by the way, für alle, die schon glauben, nach dem Maßstab, wie wir richten, werden wir gerichtet werden. Das habe ich mir dann schnell abgewöhnt, wie mir das einmal wirklich bewusst worden ist. Nicht immer, aber ich probiere es. Und Gewohnheiten, ich tue total gern Eisbaden, morgens um 6. Eine ins Pool, also im Winter ist dann wirklich zum Eis zerbrechen mit minus 0,5 Grad. Da sitze ich dann 4 Minuten. Wenn es wärmer ist, also 6, 7, 8 Grad, dann sitze ich ja 10 Minuten oder 15, je nachdem. Und Bibel lesen. Das habe ich nie gemacht, mein ganzes Leben lang nicht, weil ich mir gedacht habe, ich weiß das eh alles.
Ich habe eine gute Sonntagsschule, Kinderstunde.
Ja, mein Vater war Pastor und ich habe auch keine christliche Musik hören können, hat mich total narrisch gemacht, also gute Rockmusik, viel besser. Aber mittlerweile, ja, Amen. Nein, mittlerweile schaffe ich beides. Also, und Bibel lesen tue ich total gern. Das ist für mich wirklich mittlerweile wie Essen, weil es meinen Geist einfach nährt. Es ist so. Ich weiß auch nicht, was ich vorgestern gefrühstückt habe, weiß ich auch nicht immer, was ich gelesen habe, aber es ist immer super. Wirklich. Ich mache da dieses, weiß nicht, Nikki Gamble vom Alpha-Kurs, die Bibel in einem Jahr finde ich genial.
Und apropos Nikki Gamble, Plakat, wenn du irgendwo in Graz, schöne Überleitung, Herr Doktor, wenn du irgendwo in Graz ein Plakat aufhängen könntest, was würde auf dem Plakat stehen?
Er wird stehen, komm nach Hause.
Komm nach Hause.
Oder in einem Wort, komm. Weil ich Gott als so einladend empfinde und er der ist, der mir durch die Schuhe auszieht und mir das Bad einlässt und gut kocht und
so lebe
dann,
du deinen Glauben.
So lebe ich meinen Glauben, dass ich mit Ermann am Tisch sitze und dort schauen wir, wie es weitergeht. Und wir machen gemeinsam einen Plan, weil er meine Meinung schätzt. Und mein Freund ist Grafiker, der hätte dann das noch designt.
Das soll er mir schicken, bitte. Und dann kommt das aufs Internetplakat.
Ja, perfekt, das machen wir.
Komm nach Hause.
Bisschen österreichische Vibes für Deutschland. Werbung.
Urlaub.
Urlaub bei Freunden.
Vielen Dank.
Voll gern.
Vielen Dank.
Danke für die Zeit.
Hinterlasst der Katja dicke, fette Daumen. Das ist so zu Herzen gehend. Und mich hat es so berührt, wie sie erzählt hat, dass sie eine Kerze angezündet hat mit ihren Kids und haben für ihren Mann und Papa gebetet, dass er keine falschen Entscheidungen trifft, dass es ihm gut geht. Das hat mich sehr, sehr berührt. Das ist der Grund, warum mir diese Geschichten auch weiterhelfen. Weil ich selbst berührt werde, weil ich selbst ins Nachdenken komme. Und deshalb nochmal den Hinweis auf diese Infotafel, die gleich kommt mit der Bankverbindung. Wir möchten diese Geschichten weiter suchen und finden und natürlich veröffentlichen. Danke für eure Hilfe. In 2 Wochen kommt der nächste Film und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss. Thank you.